Ich grüße euch alle. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an mein Gesicht. Ich bin der Praktikant vom letzten Jahr. Ich bin dankbar, dass ich heute wieder unter euch sein darf und bin dankbar für das Privileg und das Vertrauen, am Karfreitag hier die Predigt zu halten. Und heute fällt der Karfreitag genau auf den gleichen Tag der Kreuzigung. Also genau am 3. April im Jahr 33 wurde Jesus gekreuzigt. Und in dieser Woche gedenken wir an das Leiden und an das Sterben Jesu und auch an seine Auferstehung. Abraham Lincoln war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika während des amerikanischen Bürgerkrieges. Und er war strikt gegen die Ausbreitung der Sklaverei. Und er setzte sich im Verlauf seiner Regierung für die Abschaffung ein. Die Sklaven, sie arbeiteten schwer und litten unter schweren Verhältnissen. Sie wurden brutal unterdrückt. Nur wenige Sklaven wurden älter als 40 Jahre. Und dann endlich am 1. Januar 1863 trat die Regel ein, und zwar die Emanzipationsproklamation. Sie erklärte alle Sklaven in den Südstaaten für frei. Lebten die Sklaven der Südstaaten dann als Freie? Nein. Diese wichtige Information kam nicht sofort bei ihnen an. Und obwohl sie frei waren, gingen sie am 1. Januar 1863 wieder für ihre Herren an die Arbeit. Und die Plantagenbesitzer, die ignorierten sogar die Befreiung extra, um die Sklaven weiter in ihrem Besitz zu halten. Jeder von uns war oder ist immer noch ein Sklave der Sünde. Jeden Tag aufstehen und der Sünde gehorsam sein, das Leben zu leben und nicht mal einen Sinn darin zu sehen. Aber es gibt jemanden, der die Menschen von der Sklaverei der Sünde befreit hat. Vielleicht hast du diese Botschaft noch nicht gehört und lebst deshalb weiter in Sünde. Heute darfst du diese wichtige Botschaft hören. Jesus Christus starb für deine Sünden, damit du ewiges Leben haben kannst. Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, tu Buße vor Gott und vertraue dich ihm an. Heute werden wir uns einen Bibelvers anschauen, der aufzeigt, was Jesus für jeden, der glaubt, getan hat. Fabian hat uns vorhin Johannes Kapitel 17 vorgelesen. Es ist das Gebet, das Jesus auf dem Weg zum Garten Gethsemane gebetet hat. Davor hat Jesus mit seinen Jüngern das Passa gefeiert und sie belehrt. Und dann sind sie aufgestanden und sind auf dem Weg in den Garten Gethsemane. Auf dem Weg dahin bleibt Jesus vielleicht stehen und betet dieses Gebet. Und seine Jünger hören alle zu. Jesus, der eigentlich nie beten bräuchte, weil er immer mit dem Vater verbunden ist, er betet trotzdem. Und die Verse zeigen uns diese innige Beziehung und die Vertrautheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Die Gebete von Jesus in den Evangelien fallen relativ kurz aus oder sind uns gar nicht überliefert. Und dann kommt Johannes Kapitel 17, das längste überlieferte Gebet von Jesus. Und wir dürfen hineinhören, was Jesus so kurz vor seinem Tod dem Vater sagt. Und jeder Vers hat so viel Inhalt und ich möchte mich deshalb heute nur auf einen Vers beschränken und den näher mit euch anschauen und analysieren. Ich lese uns vor Johannes Kapitel 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, damit ich es tun sollte. Ich habe die Predigt den Titel gegeben, das Werk Gottes. Die drei Gliederungspunkte sind erstens die Verherrlichung, zweitens der Weg und drittens der Ursprung. Kommen wir zum ersten Punkt, die Verherrlichung. Zuerst wird in diesem Vers die zentrale Aussage gemacht. Jesus sagt, dass er den Vater verherrlicht hat. Ich habe verherrlicht. Jesus formuliert in seinem Gebet das in einer abgeschlossenen Vergangenheit. Jesus ist in erster Linie gekommen, den Vater zu verherrlichen. Es wird auch der Ort genannt, wo Jesus seinen Vater verherrlicht hat, und zwar auf der Erde. Vielleicht scheint erstmal dieser Zusatz auf der Erde ja nicht so relevant für uns im Gebet. Der Mensch wurde zuerst von Gott auf die Erde gestellt, um Gott zu verherrlichen. Der Mensch und alle seine Nachkommen haben aber darin versagt, diesen Auftrag auf der Erde Gott gegenüber gerecht zu werden. Aber Christus wurde mit diesem Auftrag auf die Erde geschickt und er hat seinen Vater auf der Erde verherrlicht. Jesus hat diesen Auftrag in Gänze erfüllt. Der Auftrag, zu dem wir niemals fähig sind. Jesus sagt in Johannes 8, ich aber suche nicht meine Ehre. Er ist gekommen, um den Vater zu verherrlichen bzw. zu ehren. Adam wurde genau mit diesen Worten der Ehre verführt. In 1. Mose 3 spricht die Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Adam hat sich von der Selbstverherrlichung verführen lassen und hat darin versagt, Gott allein zu verherrlichen. Und diese Abwärtsspirale zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Sogar vor der Erschaffung der Welt war das Problem da, dass jemand da war, der Gott nicht verherrlichen wollte, obwohl er auch dafür geschaffen wurde, Gott zu verherrlichen. In Jesaja 14 lesen wir, dass Satan seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen wollte. Und nach dem Sündenfall sehen wir auch beim Turmbau zu Babel das gleiche Problem. Gott befiehlt die Menschheit, sich auf der Erde zu verteilen, und sie reagieren ganz anders. In 1. Mose Kapitel 11, Vers 4 sprachen die Menschen, wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie wollten sich einen Namen machen. Sie suchten durch den Turmbau eigene Ehre. Auch in der Urgemeinde in Jerusalem findet sich diese Ursünde, seine eigene Verherrlichung zu suchen. In Apostelgeschichte 4 lesen wir von Ananias und Sapphira, die um eigene Ehre Gott belügen wollen. Sie suchen Ehre für sich. So war der Teufel und der Mensch schon immer darauf bedacht, Gott seine Herrlichkeit zu rauben. Und so hat sich auch die Ursünde der Selbstverherrlichung sich in unser Denken eingenistet. Die Engel, die wurden geschaffen, um uns zu schützen. Die Gemeinde, die ist dafür da, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Ja, und Gott ist dafür da, um uns zu segnen. Richtig? Nein. Die Engel wurden geschaffen, um Gott zu ehren. Der Mensch wurde ebenfalls geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Der Engel Satan hat darin versagt und jeder Mensch brachte Gott weder Verherrlichung noch Dank dar. Und hier lesen wir im Gebet von Jesus, dass er auf der Erde Gott verherrlicht hat. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das Wort Verherrlichung überhaupt bedeutet. Bedeutet es, jemanden zu ehren oder Danke zu sagen oder zumindest für gute Sachen mal Danke zu sagen? Im Hebräischen kann Verherrlichen auch übersetzt werden mit schwer machen oder gewichtig sein. Als erstes wird dieses Wort in 1. Mose Kapitel 13, Vers 2 gebraucht. Und da wird Abrahams Reichtum beschrieben. Wortwörtlich könnte man es wie folgt übersetzen. Das ist jetzt nur eine wortwörtliche Übersetzung. Und Abraham war sehr schwer an Vieh, an Silber und an Gold. Das hört sich vielleicht ein bisschen verwirrend an. Der Vers zeigt hier, dass Abraham einen großen Reichtum hatte. Die materiellen Güter hatten ein großes Gewicht in seinem Leben. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Physik. Es gibt das Gesetz der Gravitation. Das besagt, dass zwei Objekte sich immer anziehen. Und das Objekt mit der größeren Masse zieht das Objekt mit der kleineren Masse an. Zum Beispiel die Erdanziehungskraft. Die Erde ist die große Masse und schwerer als wir die kleine Masse. Deshalb werden wir von der Erde angezogen und fliegen nicht sofort weg, wenn wir hochspringen. Und das gleiche Prinzip findet sich auch im Sonnensystem, die Sonne und die Erde. Die Sonne hat die größere Masse, deshalb dreht sich die Erde um die Sonne und nicht andersrum. Du kannst dir das vielleicht gut vorstellen, wenn man ein Spannbettlaken ausbreiten würde und in der Mitte einen Fußball legen würde. Was würde mit kleinen Murmeln passieren, die wir am Rand des Spannbettlakens legen würden? Die Kugel, die wird zwangsläufig in die Mitte zum Fußball rollen, weil der Fußball schwerer ist. Er hat die größere Masse. Wie die Sonne für die Erde Gewicht hat, bedeutet verherrlichen oder jemanden ehren, dass sich das Leben nach dem ausrichtet, den man verherrlichen möchte. Und zwar komplett, in allen Bereichen. Es wird niemals eine Murmel zu einer anderen Murmel hinrollen, sondern immer zum Fußball. Bei Christus war der Vater schwer, mit der größten Masse. Und alle seine Wunder und Werke haben dazu geführt, dass der Vater verherrlicht wurde. Es gibt mehrere Bibelstellen, die zeigen, dass Jesu Leben dazu führte, dass Menschen zwangsläufig Gott verherrlicht haben. In Matthäus-Evangelium, in Markus und Lukas lesen wir häufig diese Phrase, und sie priesen Gott. In Lukas 5 lesen wir sogar, und alle gerieten außer sich und lobten Gott. In Lukas 13, und sie lobten und rühmten Gott. Aber nicht nur das Volk hat so auf Jesus reagiert. Wir lesen, dass ein Pharisäer, der Mitglied des Hohen Rates war, zu Jesus in der Nacht kommt und ihm berichtet, dass der Hohe Rat es auch weiß, dass die Zeichen Jesu davon zeugen, dass er von Gott kommt. Das heißt, selbst die Feinde von Jesus erkannten, dass das Schwerste in Jesu Leben Gott selbst war. Alles, was er tat, zeugte von Gott, dem Vater. Und sogar in Situationen des Leids suchte Jesus die Ehre seines Vaters. In Johannes 12 redet er als ein Gleichnis von einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und sterben muss, um viel Frucht zu bringen. Jesus vergleicht das Weizenkorn mit seinem Leben. Er wird sterben, damit viele gerettet werden können. Und kurz nach der Aussage bekommt Jesus, wir würden das heute nennen, einen Angstzustand. Ich lese die Verse vor aus Johannes Kapitel 12, das ist Vers 27 und 28. Johannes 12, 27 und 28. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Und er stellt sich selbst die Frage, ob er sagen soll, ob der Vater ihn aus dieser Situation retten soll. Und dann sagt Jesus, dass er dafür nicht gekommen ist. Er möchte seinen Vater verherrlichen. Und dazu gehört auch sein Leiden und sein Sterben am Kreuz. Selbst in der Leidssituation hat die Ehre seines Vaters mehr Gewicht. Bisher haben wir gelesen, dass Jesus zu seinem Vater betet und ihn bestätigt, dass er ihn auf der Erde verherrlicht hat. Jetzt leite ich zum zweiten Punkt über, und zwar der Weg der Verherrlichung. Um den zweiten Punkt des Verses besser oder gut zu verstehen, muss ich etwas zu der Übersetzung sagen. Bei den meisten Übersetzungen scheint es so, dass Jesus hier zwei Dinge getan hat. Also Jesus hat Gott verherrlicht und er hat das Werk vollendet. Die Übersetzung ist auch vollkommen richtig. Der zweite Teil aber, ich habe das Werk vollendet, ist eine Beschreibung der Aussage, ich habe dich verherrlicht. Der zweite Teil beschreibt die Art und Weise, wie diese Verherrlichung geschehen ist. Benedikt Peters übersetzt es in der Esra-Bibel verständlicher. Seine Übersetzung ist wie folgt. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht, indem ich das Werk zu Ende brachte. Jesus betet am Anfang des Verses, dass er Gott verherrlicht und anschließend erklärt er, wie oder auf welche Art und Weise er das gemacht hat. Und zwar, indem ich das Werk zu Ende brachte. Die Verherrlichung geschah durch die Vollendung des Werkes. Dieses Werk, was er zu Ende brachte, war somit der Weg hin zur Verherrlichung seines Vaters. Eine Definition von Werk: Ein Werk ist ein Auftrag, den jemand komplett zu Ende bringt. Dazu eine kleine Illustration. Eine Person beauftragt ein Unternehmen, ein Haus zu bauen für den Eigenbedarf. Und das Unternehmen muss nun mehrere Aufgaben machen, um den Hausbau zu Ende zu bringen. Es sind viele kleine Aufgaben, die dazu führen, dass dieses Haus zur Vollendung gebracht wird. Es gibt nicht diese eine finale Aufgabe, die dazu führt, dass das Haus fertig wird. Aber sofern die letzte Aufgabe erledigt ist, ist das Werk des Hausbaus komplett zu Ende. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist: Was ist dieses Werk hier im Vers? Zu schnell reduzieren wir das Werk Christi auf seine letzte Aufgabe, das Kreuz. Das Kreuz ist in diesem Werk nichts Geringes, sondern die finale Aufgabe zur Vollendung seines Auftrags. Hier in Johannes 17 befinden wir uns aber zeitlich einige Stunden vor der Kreuzigung. Jesus spricht von dem Werk als abgeschlossen. Klar ist jedoch, dass die Kreuzigung in diesem Werk enthalten ist. Jesus betet nämlich zu Anfang, dass die Stunde gekommen ist. Die Stunde, dass er verraten, geschlagen und gekreuzigt wird. Das heißt, Jesus spricht hier prophetisch von der Kreuzigung, die noch geschehen wird. Durch diese abgeschlossene prophetische Sichtweise betont er die Gewissheit der Vollendung dieses Werkes, was die Kreuzigung und sein Sterben beinhaltet. Niemand konnte Jesus aufhalten, das Werk zu Ende zu bringen. Als Jesus vor seinen Jüngern über sein Leiden und Sterben redet, nimmt Petrus ihn zur Seite und sagt, dass sowas nicht mit ihm passieren wird. Und Jesus weist ihn scharf zurecht, indem er zu ihm sagt: Geh hinter mich, Satan. Jesus war entschlossen, dieses Werk zu Ende zu bringen, das er hier schon als abgeschlossen sieht. Erst am nächsten Tag sprach Jesus am Kreuz: Es ist vollbracht. Und diese Aussage Jesu finden wir auch nur im Johannesevangelium und in keiner der anderen Evangelien. Um noch klarer darzulegen, dass dieses Werk mehrere Aspekte beinhaltet, möchte ich uns Johannes Kapitel 4 einmal führen. Jesus geht mit seinen Jüngern durch Samarien hindurch. Auf dem Weg machen sie Rast an einem Brunnen. Von dort gehen die Jünger los, Essen zu kaufen. Und Jesus wartet am Brunnen. Zum Brunnen kommt dann eine samaritanische Frau und redet mit Jesus. Es war unüblich, dass ein Samariter und dann noch eine Frau mit einem Juden redet. Jesus zeigt ihr auf, dass er der verheißene Messias ist. Und später kommen die Jünger mit Essen und bieten es Jesus an. Aber Jesus, der eigentlich vorher Hunger hatte, lehnt es ab. Und zwar mit folgenden Worten. Johannes Kapitel 4, das ist Vers 34. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Hier wird der Aspekt des Werkes betont, dass Jesus gekommen ist, um ausgestoßene Menschen Rettung zu bringen. Dieses Werk wurde Jesus von Gott gegeben und ist ein klarer Auftrag, der von Jesus vollständig erledigt wurde. Wir wissen jetzt, dass die Kreuzigung, Sterben und die Auferstehung im Werk, das Jesus hier anspricht, beinhaltet ist. Was beinhaltet dieses Werk noch? Einige Verse im Gebet Jesu sprechen weitere Aspekte des Werkes an. In Vers 6 sagt Jesus: Ich habe deinen Namen offenbar gemacht, den Menschen, die du mir aus der Welt gabst. Welchen Namen meint Jesus hier? Durch das Alte Testament war der Name Jahwe dem Volk Israel bereits bekannt. Offenbart bedeutet hier etwas, was bisher unbekannt oder verborgen war, durch Taten, durch Worte oder auf andere Art und Weise bekannt oder sichtbar zu machen. Der Name Jahwe war bekannt. Jahwe hat nur zu bestimmten Personen geredet. Es war nicht zwangsläufig möglich, eine persönliche Beziehung mit diesem Gott zu pflegen. Zumindest nicht für jeden. Der Jahwe-Gott war gefühlt für die Menschen so weit weg. Jesus offenbart den Namen Gottes durch seine Worte und durch seine Taten. Der Vater und ich sind eins. Ich tue, was ich beim Vater gesehen habe. Oder das Vaterunser. Jesus nennt Gott Vater. Das zeigt diese tiefe Beziehung, die möglich ist, weil Jesus das offenbart hat. Jesus hat uns gezeigt, in was für eine Beziehung wir zu Gott leben können. Nicht weit weg, sondern ganz nah, wie der Sohn zum Vater oder der Vater zum Sohn. Dieses Werk beinhaltet somit die gesamte Sendung von Jesus auf die Erde und keine einzelne Handlung. Jesus machte dem Vater sichtbar durch seine Worte, sein Leben und seine Wunder. Ein Werk ist ein Auftrag, den jemand komplett zu Ende bringt. Ich nenne nun stichpunktartig noch einige weitere Aspekte des Werkes. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten, um Licht in eine dunkle Welt zu bringen, um seinem Volk gleich zu werden. Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen, um den Teufel und seine Werke zu vernichten, um ewiges Leben zu schenken, um große Freude zu bringen, um wahre Demut zu demonstrieren. Jesus ist gekommen, um das Evangelium zu verkündigen, um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Diese genannten Aspekte waren dazu da, damit der Vater verherrlicht wird. Diese Aspekte waren sozusagen eine kleine Murmel, die von der Verherrlichung Gottes angezogen wurde. Diese Aspekte deuteten immer auf die Ehre des Vaters hin. Dieses Werk hat Jesus zu Ende gebracht. Das führt dazu, dass Gott der Vater verherrlicht wurde. Kommen wir zum dritten Punkt, der Ursprung. Christus hat Gott auf der Erde verherrlicht, indem er das Werk vollendete. Dieses Werk hat den Ursprung bei Gott, dem Vater. Wir lesen den Vers weiter. Das Werk, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Das Wort damit zeigt hier die Absicht des Werkes. Die Absicht des Werkes lag darin, dass Christus dieses Werk tun soll. Und Christus tat auch dieses Werk, das Gott ihm gegeben hat, und zwar gehorsam bis zum Ende. Jesus unterordnete seinen Willen gehorsam den Willen des Vaters. Er hat diesen Auftrag freiwillig angenommen. Jesus wurde nicht gezwungen, dieses Werk zu tun, sondern entschied sich völlig freiwillig aus Gehorsam dem Vater gegenüber. In Hebräer 10 lesen wir, da sagt Jesus: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Und Jesus hat sich von diesem Auftrag nicht abbringen lassen. Eine Frage vielleicht an dich persönlich. Gibt es Situationen, die dir ein Recht geben, ungehorsam zu sein? Ich denke, du beantwortest die Frage im Kopf direkt mit: Natürlich nicht, nein. Es ist aber nicht so, dass Situationen, wo wir unter Druck sind oder sogar im Stress, da denken wir, dass wir im Recht sind oder ein Recht darauf haben, ungehorsam zu sein. Wir sind zum Beispiel im Zeitstress, was sehr häufiger vorkommt. Und dann ist uns der Straßenverkehr einfach zu langsam. Oder die Person vor uns fährt einfach so blöd und es kocht in uns so. Oder morgens früh, die Familie fertig machen zum Gottesdienst. Alle sind zu langsam Und geduldig mit unseren Kindern umzugehen, scheint nicht die richtige Lösung zu sein. Und wir denken, dass wir das Recht haben, ausnahmsweise dieses eine Mal ungehorsam zu sein. Wir sind in solchen Situationen, Entschuldigung für den Ausdruck, aber so dumm, weil wir einfach vergessen, dass es nicht um uns geht. Es geht um Gott. Avit Tauser formuliert es so: Der Mensch kann sich durch seine Sünden zerstören. Das bedeutet, dass er das zerstört, was Gott auf der Erde am ähnlichsten ist. Durch Ungehorsam, egal ob du denkst, dass du dort im Recht bist oder nicht, zerstört den Auftrag, wozu du auf der Erde gestellt wurdest. Ein Ungehorsam zerstört es ein für alle Mal. Jesus jedoch war in allen Situationen gehorsam. Kurz nachdem Jesus getauft wurde und der Vater mit einer Stimme vom Himmel bestätigt hat, dass er sein Sohn ist, wird Jesus in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Der Teufel will Misstrauen gegenüber Gott streuen, aber Jesus ist gehorsam. Jesus weigerte sich in so einer Situation der Spannung und des Stresses, das zu tun, was für ihn notwendig erschien. Er beschloss lieber, dem Gebot seines himmlischen Vaters gehorsam zu sein. Dann zeigt Satan Jesus das ganze Reich, das er ihm geben würde, wenn er niederknien und ihn anbeten würde. Jesus konnte sich den Auftrag Gottes einfacher machen, um alle Reiche des Erdkreises zu besitzen. Er entschied sich aber für den Gehorsam. Bei der dritten Versuchung sollte Jesus Gott zwingen, ein Wunder zu wirken. Dadurch würde er einen großen Anklang beim Volk gewinnen. Jesus aber unterordnete seinen Willen dem Willen des Vaters und war auch da gehorsam. Jesus sagt später, dass er nicht gekommen ist, seinen Willen zu tun, sondern den Willen von dem, der ihn gesandt hat. Er verpflichtete sich, dem Willen seines Vaters zu tun, und zwar in jeder Situation zeigt er sein Gehorsam und seine Entschlossenheit. Nichts und niemand konnte sich ihm in den Weg stellen. Er ging Richtung Jerusalem, obwohl er wusste, was für ein Schicksal auf ihn wartet. Als er im Garten betete, stürmte die ganze Angst auf ihn ein, doch er betete, dass nicht sein Wille, sondern der Wille des Vaters geschehe. Sein Gehorsam fand den Höhepunkt am Kreuz, wo er es bejahte, die Last unserer Sünden zu tragen und Nein zu denen zu sagen, die ihn reizten, wieder herabzusteigen. Jesus war entschlossen, gehorsam zu sein und diesen Auftrag zu tun, den der Vater ihm gegeben hat. Alle neutestamentlichen Autoren bestätigen das sündlose, vollkommene, gehorsame Leben von Jesus. Jeden Moment seines Lebens, von seiner Geburt bis zu seinem Tod, gehorchte Jesus dem Gesetz Gottes auf perfekte Weise. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Ich komme jetzt zum Schluss meiner Predigt. Wir haben im Predigttext gesehen, dass Gott der Vater Jesus auf die Erde gesendet hat mit einem Auftrag. Und Jesus war gehorsam und hat diesen Auftrag komplett zu Ende gebracht und somit Gott den Vater verherrlicht. Ich habe das schon anklingen lassen, aber wusstest du, dass du mit dem gleichen Auftrag auf die Erde gestellt wurdest? Du wurdest als Gottes Ebenbild geschaffen, um ihn zu repräsentieren. Du wurdest geschaffen, um Gottes Charakter in die Welt zu tragen und somit Gott die Ehre zu geben. Du wurdest geschaffen, um Gottes Botschafter zu sein und um sein Reich zu bauen. Du wurdest auf die Erde gestellt mit diesem Auftrag, ihn zu tun. Gehorsam diesen Auftrag zu tun. Dieser Auftrag, den du von Gott erhalten hast, hat das Ziel, Gott die Ehre zu geben. Du konntest also Gott auf der Erde verherrlichen, indem du den kompletten Auftrag Gottes zu Ende bringst. Aber jetzt kommt die schlechte Botschaft. Du hast in alledem versagt. Du hast nach deinem Willen gelebt und hast nicht nach Gottes Willen gefragt. Du hast nicht nach Gottes Geboten gelebt, sondern hattest deine eigenen Regeln und Tugenden, die gut für dich selbst waren. Du hast vollkommen darin versagt, Gottes Auftrag zu leben. Paulus redet davon, dass jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt, aber darin versagt hat, Gott die gebührende Ehre zu geben. Und aus diesem Schlamassel kommst du nicht einfach so raus. Du brauchst einen Stellvertreter, der diesen Auftrag vollkommen erfüllt hat. Der auch diesen Auftrag von Gott bekommen hat und den stellvertretend für dich erfüllt hat. Das ist so wie bei der Sklaverei zur Zeit von Abraham Lincoln. Die Sklaven brauchten jemanden, der für ihre Rechte kämpft. Der nicht nur für die Rechte kämpft, sondern sie auch am Ende durchsetzt, stellvertretend für sie. Und diese Neuigkeit werden sie erfahren. Und dann liegt es an den Sklaven, dieser Wahrheit zu glauben oder nicht. Ich nehme an, dass jeder hier die Begebenheit von David und Goliath kennt. Das Volk Israel wird von den Philistern belagert. Der Riese Goliath kommt raus und fordert einen Israeliten zum Einzelkampf auf. Das Heer des Siegers eines solchen Zweikampfs soll auch die gesamte Schlacht gewonnen haben. Goliath ist riesig und er ist sehr, sehr angsteinflößend. Er verspottet das Volk. Niemand traut sich, gegen ihn zu kämpfen. Niemand. Außer David. Und der ihn dann auch besiegt. Mit welcher Person vergleichst du dich in dieser Geschichte? Oft denken wir, dass wir wie David sind, beziehungsweise wie David sein müssen. Wir sind aber nicht David. Wir sind nicht mal fähig, gegen so einen Riesen zu kämpfen. Wir sind das ängstliche Volk, das sich dem Riesen sogar ergeben will. Dann kommt aber ein Mann nach dem Herzen Gottes, der eigentlich kein Krieger ist, sondern ein Hirte. Und er kämpft den Kampf, den wir kämpfen müssten. Und er siegt. Wir sind dann wie das Volk Israel, das nur noch die besiegten Philister hinterherlaufen muss. David ist hier ein Bild für Christus, der für uns stellvertretend den Kampf siegreich beendet. Und das Volk Israel darf in den Sieg über die Philister leben. Und wir auch. Wir haben im Predigttext gelesen, dass Jesus den Auftrag Gottes erhalten hat. Er hat diesen Auftrag in Gehorsam angenommen und hat diesen Auftrag zu Ende gebracht, also vollkommen erfüllt. Er hat alles eingehalten und das ohne Sünde. Deshalb betont er auch am Anfang des Verses, dass er Gott auf der Erde verherrlicht hat. Der Ort der Erde war mein und dein Standort, in dem wir versagt haben, Gott zu ehren und ihn zu verherrlichen. Jesus hat diesen Auftrag erfüllt und Gott dadurch verherrlicht. Er hat Gott die Ehre gegeben, die ihm gebührt. Römer Kapitel 5, Vers 19 sagt Folgendes: Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Durch den Gehorsam von Jesus wird jeder, der glaubt, in die Stellung von Gerechten vor Gott versetzt. Christus hat alles vollbracht und durch den Glauben an Jesus wird seine Tat uns angerechnet. Glaubst du das? Wenn du dieser Predigt überführt wurdest, tue Buße vor dem Herrn und glaube an diese frohe Botschaft. Vielleicht bist du dir noch nicht so sicher, ob diese Entscheidung zu 100% sicher ist. Es gibt mehrere Beweise, die klar belegen, dass Jesus gelebt hat. Es gibt außerbiblische Belege, die aufzeigen, dass die Anhänger von Jesus ihn als Gott verehrt haben. Und schon allein der Beweis, dass die Bibel bis in unsere Zeit überliefert wurde, das ist ein reines Wunder. Und genau in dieser Bibel können wir von den Wahrheiten lesen. Am Ende ist es eine Glaubensentscheidung und nicht eine intellektuelle Entscheidung. Wenn wir jedoch hypothetisch annehmen, dass es Gott gibt und er über dein Leben richten wird und du nur ewiges Leben durch den Glauben an Jesus erhältst, wie viel würdest du setzen? Wäre es nur eine halbherzige Entscheidung Oder würdest du dein Leben komplett auf Gott ausrichten? Er würde das größte Gewicht in dein Leben einnehmen und alles würde zu seiner Ehre geschehen. Ich möchte das mal mit einem Aktienkurs verdeutlichen. Jeder kennt das Unternehmen Apple. Apple ist am 12. Dezember 1980 an die Börse gegangen. Und jeder von uns weiß heute, dass Apple einer der wertvollsten Unternehmen der Welt ist. Um genau zu sein, leider nur das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Aber mit diesem Wissen, wie viele Aktien würdest du beim Börsenstart von Apple kaufen? Eine Aktie kostete damals $22. Wenn du damals 14 Aktien gekauft hättest, das wären ca. 280 Euro, hättest du heute ein Aktienvermögen von über 1 Million Euro. Und das ohne Dividenden. Das Unternehmen Nvidia, auch ein Technologieunternehmen, das ist das wertvollste Unternehmen der Welt, ist ca. 20 Jahre nach Apple an die Börse gegangen. Und da müsste man nur 210 Euro beim Börsenstart investieren und nach 26 Jahren wäre der Wert bei 1 Million Euro. Wie viel würdest du setzen, wenn du weißt, der Kurs wird steigen? Die Sicherheit, die wir haben, liegt jedoch nicht in Geld, sondern im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus. Derjenige, der ohne Sünde war, der niemals gelogen hat, hat das Werk vollbracht. Und jeder, der daran glaubt, wird errettet werden. Wenn du bereits an Jesus glaubst, darfst du dich freuen, dass er stellvertretend für dich diesen Weg gegangen ist. Du kannst Gott einen besonderen Dank bringen, dass sein Sohn diesen Weg in vollem Gehorsam gegangen ist. John Ortberg schreibt in seinem Buch »Das Leben, nach dem du dich sehnst« folgendes: »Glauben zu haben bedeutet nicht, keine Zweifel oder Fragen zu haben. Glauben zu haben bedeutet, gehorsam zu bleiben.« Und ich möchte dich ermutigen, Gott weiterhin gehorsam zu sein. Zum Schluss möchte ich die Predigt in einen Satz zusammenfassen. Glaube an Jesus, der auf der Erde alles vollbracht hat, um Gott zu verherrlichen und dir ewiges Leben zu schenken. Ich wiederhole den Satz. Glaube an Jesus, der auf der Erde alles vollbracht hat, um Gott zu verherrlichen und dir ewiges Leben zu schenken. Jesus hat den Vater hier auf der Erde verherrlicht, indem er den Auftrag zu Ende brachte, den Auftrag, den er vom Vater bekommen hat und sich im vollem Gehorsam diesem Auftrag unterordnete. Amen.